es gibt einfach ganz viel in dieser Welt der Frauen damals, was einerseits visionär, progressiv ist und heute immer noch modern. So, und das finde ich sehr wichtig. Und es ist nicht die Einzelne. Und das ist so relevant. Es ist nicht die eine Frau wie Reventlow, die sich widersetzt, sondern die Frauen schließen sich solidarisch zusammen. Und diese Kraft finde ich wichtig.
Hallo und herzlich willkommen beim Female Peace Palace Podcast. Mein Name ist Fabienne Immlinger und heute spreche ich mit den beiden Regisseurinnen Jessica Glause und Miriam Ibrahim. Von beiden werden im Rahmen von Female Peace Palace Stücke in den Münchner Kammerspielen zu sehen sein. Anti-War Women von Jessica Glause blickt auf das Jahr 1915 und den Ersten Weltkrieg, um für das Hier und Jetzt Zugänge zu verschütteten Geschichten, zivilen Ungehorsams und politischer Aktion freizulegen. Das Stück tut dies anhand der widerständigen Handlungen von Anita Augsburg, Lida Gustava Heimann, Hope Bridges Adams Lehmann und Franziska zu Reventlow. Miriam Ibrahim entwickelt in My Hands I Carry, ausgehend von der afroamerikanischen Frauen- und Bürgerrechtlerin Mary Church Terrell, eine künstlerische Intervention im Foyer der Kammerspiele. Mary Church Terrell setzte sich innerhalb der weißen Suffragettenbewegung für die Rechte von schwarzen Menschen und von People of Color auf der ganzen Welt ein. Ich habe euch beide in den Podcast eingeladen, weil es in euren Stücken, wie sich in den beiden kurzen Beschreibungen schon andeutet, um Geschichten und Figuren geht, die nicht bekannt sind, die vergessen wurden. Ihr habt mir beide im Vorgespräch erzählt, dass die Auseinandersetzung mit den historischen Figuren auch für euch eine Entdeckung dieser Frauen und ihres Wirkens und ihrer Texte war. Damit einhergeht auch, dass ihr beide sehr text- und recherchenahe Vorarbeit geleistet habt, wenn ich das aus unserem Vorgespräch richtig verstanden habe, und es für euch auch um die Frage geht und ging, wie kann das historische Material zur Darstellung gebracht werden und wie kann es heute zu uns sprechen? Und besonders interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass ihr ja beide nicht bereits fertige Stücke inszeniert, sondern ihr selbst diese Stücke oder diese Arbeiten allererst kreiert mit allem, was dazugehört, Text, Inszenierung, Räume, Bühnenbild, Kostüme und so weiter. Ich habe euch auch eingeladen, weil ich denke, gerade in der Konstellation eurer beiden Arbeiten wiederum Leerstellen und Ausschlüsse innerhalb feministischer Widerstandsbewegungen deutlich werden, um die es ja auch im Podcast sehr stark geht. Das wird auch heute wahrscheinlich noch Thema sein im Laufe des Gesprächs. Aber interessant finde ich eben, dass mit Blick auf Mary Church Terrell und ihr Wirken sich zeigt, dass eben zum Beispiel der Kampf für das Wahlrecht, das ja so zentral war für die sogenannte Suffragettenbewegung, dass eben in diesem Kampf de facto nicht alle Frauen gemeint waren. Obwohl afroamerikanische Frauen in den USA einen großen Anteil am Kampf für das 19. Amendment, das ist eben das Frauenwahlrecht, hatten, schließt die amerikanische Suffragette Alice Paul dezidiert aus, sich öffentlich für das Frauenrecht für alle einzusetzen. Ich möchte gern gleich einsteigen ins Gespräch und euch bitten zu erzählen, wie sich eure Auseinandersetzung mit dem historischen Material gestaltet hat und wie ihr daraus das Konzept für eure Arbeit entwickelt habt. Und wenn du möchtest, dann würde ich dich gerne bitten, liebe Miriam, anzufangen, uns zu erzählen, wie der Prozess sich für dich gestaltet hat.
Hallo an alle Zuhörende. Die Münchner Kammerspiele kamen auf mich zu vor ungefähr einem Jahr und haben gefragt, ob ich Interesse hätte, zu Mary Church Terrell und innerhalb des feministischen Festivals, was sie planen, eine Intervention zu gestalten. Und Intervention hört sich für mich immer gut an, künstlerische Intervention auch, weil ich mich dann fragen muss, was ist das für eine künstlerische Performance? Wo findet die statt? Wie kann ich das umsetzen? Also es gibt mir unkonventionellere Möglichkeiten, Kunst und Performance zu denken. Und das macht mir super viel Spaß. Und als ich dann mehr über Mary Church Terrell recherchiert hatte, weil ich kannte Mary Church Terrell nicht, habe ich gesagt, natürlich muss ich das machen. Da ich mich schon länger mit Rassismus und Intersektionalität auseinandersetze und mir diese Arbeit selbst als Mensch auch gut tut, mich immer wieder damit auseinanderzusetzen und ein Ventil oder ein Sprachrohr zu entwickeln, war das für mich auch persönlich sehr wichtig, dazu zu sagen. Und andererseits würde ich sagen, es ist politisch auch für uns heute immer noch wichtig, Intersektionalität, Rassismus, Sexismus und Feminismus in den Dialog zu bringen und ins Bewusstsein zu bringen. Und so kam das, genau, so waren die ersten Schritte.
Genau, meine Annäherung war ein bisschen anders und zwar habe ich eigentlich ausgelöst durch die Geburt meines Sohnes 2019 aus Verzweiflung in stillenden Nächten nach einem feministischen Erbe gesucht und bin sehr viel lesend im Internet irgendwann gestoßen auf Anita Augsburg, die hier in München als Frauenrechtlerin eigentlich ab Ende des 19. Jahrhunderts aktiv war und ein Künstlerinnennetzwerk um sie, das Fotoatelier Elvira. Und je mehr ich über Anita Augsburg eigentlich so recherchiert habe, desto baffer war ich, dass ich diese Frau so wenig kannte, ihre Taten. Und im Zuge dessen bin ich auf ein Foto gestoßen, was ich seitdem ja sehr in mir habe. Und zwar ein Foto von mehreren Frauen an einem Tisch mit Palmen um sie herum. Und zwar sind das die Frauen, die 1915 sich getroffen haben aus neutralen Ländern und kriegsführenden Ländern zu einem Frauenfriedenskongress in Den Haag. Und Anita Augsburg war Mitinitiatorin dieses Kongresses, der für mich ein utopisches Moment ist, weil er eigentlich so die Grundlage für eine feministische Politik, eine Politik, die machtkritisch ist, die inklusiv ist, hätte legen können, hätten wir davon erfahren und wäre dieser Kongress eigentlich mehr publik in der Geschichtsschreibung. Und das ist vielleicht auch so ein Moment, weshalb ich dieses Stück mache, Anti-War Women. Es ist auf eine Art ein Folgeprojekt von einer Produktion, die ich vor 2 Jahren an den Kammerspielen Premiere hatte, die Bayerischen Suffragetten. Und in dieser Produktion ist es eigentlich ähnlich, dass ich so den Rückgriff mache in die Historie, um eben ein feministisches Gedächtnis zu aktivieren oder reaktivieren und diese Geschichten auf die Bühne zu holen. Und genau, du hast schon vorhin gesagt, also in unserem Stück fokussieren wir eben Frauen, die sich getroffen haben zu einem Friedenskongress, ein halbes Jahr nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges, genauso aber ein Guerillaakt der Dame der Münchner Bohème, Fanny zu Reventloh, die ihren Sohn hilft zur Desertion und die Friedensmission der Münchner ersten Gynäkologin Hope Bridges Adams Lehmann.
Ich habe es ja schon einleitend erwähnt, ihr habt euch beide ja wirklich in die Recherche begeben, habt viel gelesen, habt historisches Material gesammelt und daraus dann ja eigentlich auch diese Stücke mitentwickelt. Und da würde ich euch gerne bitten, dass ihr nochmal erzählt, wie diese Vorarbeit war und wie es dann zu dieser künstlerischen, sage ich mal, Übersetzung kommt. Also wie schafft man dann aus diesem historischen Material, das ja zum Teil, nicht nur zum Teil, sondern das ja sehr wahrscheinlich viel ist und auch sehr komplex, wie schafft man da sozusagen seinen eigenen künstlerischen Zugang zu finden und ein Stück oder eine Arbeit zu entwickeln? Miriam, magst du uns vielleicht da mehr drüber erzählen?
Ja, sehr gerne. Vielleicht noch zu den Rahmenbedingungen zu sagen war, dass ich wusste, es soll eine Intervention werden im Zusammenhang des feministischen Festivals, aber auch eigentlich Jessicas Stück. Und das hat mir ein bisschen Sicherheit gegeben, in dieser Rahmung das auch machen zu können, weil ich kenne Jessica etwas und fühlte mich da sicher, erstmal frei zu denken. und fühlte mich sicher, dass auch der Austausch ein respektvoller, verständnisvoller Austausch sein wird. Und sonst, wenn es um Intervention, also eine Störung, eine Unterbrechung eines Ablaufs geht, kann es natürlich bei anderen KünstlerInnen auf Ablehnung stoßen. Und somit war ich ein bisschen, fühlte ich mich auf der sicheren Seite. Und somit ging ich dann in die Recherche und habe Mary Church Terrell recherchiert im Internet und dann auch alle möglichen Bücher zusammengekramt. Und just gab es eine neue erschienene Biografie, Unceasing Militant, von Alison M. Parker. Und eine ganz großartige Biografie, sehr detailliert. Die nehme ich also sozusagen immer wieder hervor und lese darin. Und die Reden und die Schrifttexte von Mary Church Terrell sind auch in einem Archiv zugänglich gemacht für jeden. Und da habe ich sehr viel diese Texte und Gedanken gelesen. Und zuerst, die erste Idee war, dass ich diese Texte, die Reden, reenacte. Wo war noch unklar? Mit wem war noch unklar? Und dann war es für mich aber sehr schnell klar, ich möchte und ich kann diesen Text so als künstlerische Intervention nicht reenacten. Da fehlte für mich eine Art Aneignung, Überschreibung mit der Frage, was hat das mit uns heute zu tun? Was ist heute anders? Und auch wo werden diese Texte vorgetragen? Weil das war sehr lange noch nicht klar, also der Ort der Performance war lange nicht klar. Und somit habe ich mich gefragt, machen wir eine Überschreibung und wie würde das aussehen? Und da mein Probenprozess circa 10 Probentage nur sind, musste ich mir auch Gedanken machen, was schaffen wir mit Performenden innerhalb 10 Probentagen? Und da ich sehr eng mit meinen Performenden zusammenarbeite, das heißt, ich möchte, dass die Personen sich einbringen können in die Arbeit, entsteht auch sehr viel erst in den Proben. Das heißt, ich komme sehr selten mit fertigem Text, den man dann nicht gemeinsam auch noch überarbeiten könnte. Und der Text von Mary Church Terrell ist ein wichtiger Text. Es ist so fantastisch, dass dieses Archiv das offenlegt. Ich finde es für die Recherche oder auch für ein längeres Projekt sehr interessant, damit zu arbeiten. Jedoch wäre es eine Überschreibung oder eine Auseinandersetzung damit, weil die Texte sind zu einer anderen Zeit geschrieben. Das heißt, es gibt problematische Begriffe. Wie gehen wir mit diesen Begrifflichkeiten um? Und sie sind hauptsächlich für ein weißes Publikum geschrieben. Und wenn man, so wie ich, aus einer schwarzen Perspektive auch versucht, für schwarzes Publikum oder People of Color Performances zu machen, dann will ich die mit einbinden und nicht ausschließen. Und so war da eine Diskrepanz einfach. Und auch manchmal ein Wütendsein. Also ich hatte sehr viel Emotionen beim Lesen dieser Texte, von Traurigkeit bis Wut, von verschiedenen Emotionen. Und dann habe ich mich gefragt, was hat das mit uns heute zu tun? Und was hat eigentlich Mary Church Terrell gemacht? Und welche Methoden gab es? Und was bedeutet eigentlich ihr Feminismus und ihre Biografie? Welches feministisches Handeln kann man sozusagen noch recherchieren und sichtbar machen? Was ist eigentlich Geschichtsschreiben? Wie ist die Sprache? Wie geht man mit Text um? Wie geht man mit Körper um in Räumen, wo Mary Church Terrell ja oft die einzige Schwarze war? Und wie schafft so eine Frau, eine Familie zu haben? Was für eine Rahmenbedingung muss eigentlich herrschen, dass eine Frau zu dieser Zeit, eine schwarze Frau zu dieser Zeit so aktivistisch agieren kann? Und dazu gibt es so einige Begriffe, die ich sagen würde, die ich dann entdeckt habe. Es sind definitiv sehr viele Privilegien, die Mary Church Terrell hatte, wie light-skinned zu sein, von einer schwarzen Elite abzustammen, studieren zu können, mehrere Sprachen zu sprechen, Geld zu haben für andere Kleidung, Kinderbetreuung zu haben, sich um ihre Eltern hier und da auch kümmern zu können. Das heißt, sie hatte sehr viele Privilegien, die sie sozusagen einsetzte. um diese Diskriminierungen sichtbar zu machen und dafür einzustehen. Und so kam ich dazu zu sagen, wie schreibt sich so etwas in den Körper ein und in den Raum? Und jetzt ist es eben eine Performance mit 5 bis 6 schwarzen Münchnerinnen, die aus München kommen oder die in München leben, die Raum einnehmen, mit ihrem Körper ausdrücken, eine Kollektiv oder eine Stärke, ein Empowerment. Wie schafft man es also, einen Raum zu vereinnahmen und darin nicht so zugrunde zu gehen? Ich belasse es mal hier. Ich könnte noch sehr viel weiter dazu was sagen. Mhm. Aber ich denke, das bringt erstmal den ersten Eindruck, wie es dann weiterging.
Mhm. Mhm. Ich finde interessant, was du sagst. Du hast ja so darauf hingewiesen, dass Mary Church Terrell in gewisser Hinsicht ja auch so eine außergewöhnliche Frau ihrer Zeit war. Du hast schon erwähnt, dass sie Bildung genossen hat, dass sie Fremdsprachen konnte. Sie ist ja auch nach Europa gereist und hat auch hier auf Friedenskongressen gesprochen. Und da ist natürlich ja auch nochmal so dieses, dass sie überhaupt kämpfen kann innerhalb der weißen Frauenbewegung und innerhalb natürlich eines sehr bürgerlich geprägten Diskurses. Also da ist wieder auch so diese Frage dieser Intersektionalität, die da auch zum Vorschein kommt. Ja,
ja, also sie hat Bildung genossen. Dadurch war sie eine höhere Klasse. Sie konnte die Codes von Weißen und EuropäerInnen verstehen und kommunizieren. Mhm. Sie konnte Englisch, also viele Sprachen, unter anderem auch Deutsch sprechen und ist nach Deutschland und in die Schweiz eingeladen worden, um zu sprechen. Wenn man ihre Fotos anschaut, dann ist sie definitiv auch mal hier und da white passing. Das heißt, die Kleidung ist westlich elitär, die Haare sind frisiert. Das heißt, die Codes, die der weiße Westen sozusagen als proper verstanden hat, konnte sie ausleben oder bestimmt konnte sie auch Code switchen. Das weiß ich nicht 100%, aber davon gehen wir aus, genau. Und diese Methoden haben wir in den Proben eben sehr genau besprochen, also durch diese Biografie und durch die Beiträge im Internet und durch die Speeches und Reden und Texten von Mary Church haben wir das herausgearbeitet und auch mit unseren eigenen Biografien uns beschäftigt und herausgearbeitet, wo ist denn da bitte auch der feministische Ansatz zu lesen? Das ist halt sehr viel liegt auch in dieser Care-Arbeit und in diesem Durchhalten, eher so im Stillen zu kämpfen, nicht zu zerbrechen oder aber auch für die Geschwister zu sorgen zum Beispiel oder aus schwierigen Familienverhältnissen trotzdem eine Ausbildung zu machen und so weiterzukommen. Das sind ja auch super feministische Ansätze, auch wenn sie nicht sichtbar sind.
Ich würde gerne noch 2 Sachen teilen, bevor ich dich noch befrage, Jessica. Und zwar, ich fand es interessant, weil du ja gesagt hast, so, also diese Reden, die zugänglich sind, und ich finde, also wenn man anfängt, Mary Church Terrell zu googeln, dann kommt es auch sehr schnell, dass sie eine sehr begabte Rednerin war. Und es wird immer wieder so betont, wie eloquent sie war, wie rhetorisch begabt. Und ich fand das interessant in dem Zusammenhang, weil ich im Zuge der ersten Folge, als ich mit Modou Pelaya, Sandrine Kunis und Laura Freisberg auch über intersektionalen Feminismus gesprochen habe und über Audre Lorde, habe ich nochmal den Essay von Audre Lorde über Wut gelesen. Und interessanterweise bezieht sie sich da ganz kurz auf Mary Church Terrell und zwar in so einem Kontext von, dass Women of Color gelernt haben, ihren Zorn zu orchestrieren. Also sozusagen immer so, ja, in gewisser Weise, also zensieren ist vielleicht so ein starkes Wort, aber so einen Umgang damit finden zu müssen, um sich überhaupt Gehör zu verschaffen und das im Angesicht einer Welt, die ihnen immer wieder auch so die Menschlichkeit abspricht. Und sie schildert da so ein ganz kurzes, wirklich nur so 3 Sätze, eine Auseinandersetzung oder so eine Passage zwischen Mary Church Terrell und weißen Suffragetten, wo sie ihnen quasi ja im Grunde so angesichts der Gewalt gegen schwarze Frauen so erklären muss, warum es wichtig ist, dass schwarze Frauen auch das Wahlrecht bekommen. Das fand ich so ganz interessant. Und ein zweites Element, das ich in dem Zusammenhang auch noch interessant fand, nochmal bezüglich dieser Frage von, für wen rede ich oder für ein weißes Publikum, dass ja so diese berühmte Rede von Sojourner Truth, dieses Ain't I a Woman, ihr wisst es bestimmt, ich wusste es tatsächlich nicht, dass das eine Rede ist, wo es bis heute nicht klar ist, was das Original eigentlich dieser Rede ist, weil die wurde ursprünglich nicht transkribiert und dass es aber auf alle Fälle die Version, die heute als die offizielle gilt, von einer weißen Feministin quasi transkribiert wurde und mit Akzent der Südstaaten quasi angereichert, obwohl sie eigentlich aus den Nordstaaten war. Also ich finde diese Konstellation von, wie kann ich sprechen, um gehört zu werden und wo ist der Kontext, also was ist das Publikum? Genau das, was du angesprochen hast. Ja, das ist ja total zentral in dem Zusammenhang und ist es natürlich nach wie vor. Das hast du ja auch jetzt gerade auch gesagt mit dieser Frage. Beschäftigt ihr euch ja jetzt auch gerade. Ja, was heißt es, Raum einzunehmen, zu sprechen, gehört zu werden und so weiter. Das wollte ich nur ganz kurz teilen und würde dich jetzt bitten, Jessica, nochmal zu erzählen von deiner Recherchearbeit und vielleicht auch, wie du, das hat mich nämlich nochmal interessiert, du hast ja 4 Figuren ausgewählt, wie es dazu kam, ob es auch mehr als diese 4 gibt, das muss man natürlich, also wie man dann von diesem ganzen, man kann natürlich nicht alle Frauen, die da auf diesem Friedenskongress war, wahrscheinlich zur Sprache kommen lassen, aber wie der Prozess war, dass du dann dich auf diese Geschichten fokussiert hast.
Erstmal danke, Miriam. Das hat mich gerade sehr gefreut. Und es hat mich deshalb gefreut, deswegen dann noch der Rückgriff, weil ich halt so, das war dann wahrscheinlich Ende 2019 mit so einem Stapel von Papier zu Barbara Mundel und Viola Hasselberg gegangen bin und gesagt habe, hier ist so wahnsinnig viel, da ist Frau und Körper, Frau und Krieg, irgendwie auch genau die Frage eigentlich von, wie geht man mit so einem weißen bürgerlichen Feminismus um? Und also ich hatte so das Gefühl, dieses Material, wo ich dann so reingesneakt habe, hat wirklich so eine Landschaft aufgemacht. Und in diesem Gespräch waren dann immer 2 Ideen, dass man eben diese Themen reaktiviert, aber nicht nur von mir, sondern eben von anderen KünstlerInnen. Und das andere, dass es ein großes Symposium, einen Frauenkongress geben muss. Und die beiden Sachen ist jetzt gerade, es hat mich sehr berührt, dass das jetzt so ins Leben gekommen ist. Und jetzt aber so zu sehen, es gibt sowohl dich mit deinem Projekt, wo wir uns so die Hände reichen oder begleitend arbeiten, finde ich was sehr Schönes. Und eben auch zu sehen, es gibt das große Female Peace Palace Projekt, wo verschiedene Frauen auch einfach sich Ort, Raum, Wort nehmen und mit ganz verschiedenen Perspektiven erscheinen. Und das finde ich toll. Bei mir, wenn ich zum Stück jetzt mal zurückswitche, ist es, man muss das ganze Stück schon eher als eine performative Aneignung verstehen. Also es gibt bei mir nicht klassisch psychologische Figuren auf der Bühne, sondern es geht eigentlich eher darum, diese Historie als Geschichte zu erzählen, diese Frauen auf die Bühne zu holen und aber auch von München ausgehend mit Anita Augsburg, Lida Gustava Heimann, wenn ich jetzt auf der Ebene des Kongresses dem Strang bleibe, eine internationale Vernetzung eigentlich auch zu zeigen. Und in dieser internationalen Vernetzung ist es eben auch wichtig, dass diese Vernetzung vorhanden war. Das heißt, wir sind in der Zeit der Wahlrechtsbewegung und diese Frauen waren international unterwegs, haben sich vernetzt und haben eben zum Ersten Weltkrieg versucht, diese Netzwerke, diese internationalen Netzwerke zu aktivieren, um für den Frieden zu protestieren, gegen den Krieg. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiges Moment. Mir geht es nicht um die einzelnen Biografien in ihren persönlichen Verquickungen, sondern mir geht es in den Geschichten, die ich ausgewählt habe, um einen Protest für den Frieden. Und deshalb haben wir auch den Untertitel gewählt, wie Frauen den Krieg bedrohen, dass letztendlich Frauen, die, wir sind da Anfang des 20. Jahrhunderts, die noch nicht wählen durften, die noch keine politischen Subjekte waren, die sich entweder im Guerilla-Akt als, wie Fanny zu Reventlow sagt, als verwöhnte und nicht heroische Mutter, die will den eigenen Sohn nicht hergeben. Deshalb, verdammt nochmal, setzt sie alles in Kraft, um ihn zu retten. Das ist die eine Ebene. Und die andere ist eben, dass die Frauen, die nach Den Haag gereist sind und einen Kongress eben mitten im Krieg initiiert haben, die haben sich politische Parlamentsführung angeeignet, einfach übernommen und ins Leben gesetzt. Das heißt, sie haben Resolutionen geschrieben, sie haben Delegationen gebildet, die dahin gefahren sind. Sie haben 4 Tage lang wirklich einen Kongress abgehalten mit Redeordnung, mit Präsidentin. Die Präsidentin war Jane Addams, die damals gefährlichste Frau der Welt, so ganz starke Pazifistin und die auch unter anderem, es gibt so verschiedene Schulterschlüsse in unseren Projekten, später Mary Church Terrell zur 2. Frauenfriedenskonferenz nach Zürich eingeladen hat, unbedingt mitnehmen wollte. So, und es gibt einfach ganz viel in dieser Welt der Frauen damals, was einerseits visionär, progressiv ist und heute immer noch modern. So, und das finde ich sehr wichtig. Und es ist nicht die Einzelne. Und das ist so relevant. Es ist nicht die eine Frau wie Reventlow, die sich widersetzt, sondern die Frauen schließen sich solidarisch zusammen. Und diese Kraft finde ich wichtig. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht noch aus einer anderen Warte als bei Miriam schon auch so, dass ich immer wieder an bestimmten Stellen das Gruseln bekomme, weil es sind keine reinen Helden. Auch die hatten letztendlich haben Dinge ausgesprochen, die für uns heute schmerzhaft und unsagbar sind. Die basieren noch sehr stark auch auf einer binären Geschlechterwelt, wo es eben darum geht, das weibliche Geschlecht, das ist das friedliche Geschlecht und wo man immer so denkt, hohoho, und auch so ein Mutterbegriff, den man vielleicht auch nicht so gern mag, aber es ist natürlich schwierig immer wieder, wenn man sich im Theater, in der Kunst mit so historischem Material zu befasst, wie man dieses Material eigentlich zum Leben erwecken kann mit den ganzen Ambivalenzen und Widersprüchen, mit denen man da umgeht. Also genau die Sache, die Miriam auch hatte. Ich bin jetzt eher dabei, eigentlich die Originaltexte mit dem Ensemble eben detailliert zu lesen, zu überschreiben, andere Perspektiven dazu einzuziehen. Und auch so überhaupt die Frage zu stellen, wie können wir das Staunen, was wir über diese Frauen haben, auf die Bühne bringen? Es gibt ganz viele Momente, wo quasi die Frauen waren eigentlich Vorreiterinnen einer feministischen Außenpolitik, haben sich schon eben, wir sind ja noch im Kaiserreich, muss man auch sagen, haben sich eingesetzt für die demokratische Kontrolle der Außenpolitik. Es sollte Schiedsgerichte geben, ein Völkerbund gegründet werden. Also es waren einfach wirklich visionäre, ja, politische Ideen, die sie zusammengesammelt haben, die sicherlich auch nicht erfunden wurden an diesen 4 Tagen, sondern die halt so im kollektiven, pazifistisch-demokratischen Denken schon etabliert waren. Aber diese Frauen haben sie eben in Resolutionen gefasst, diskutiert und dann mit Delegationen nach dem Kongress eben zu allen Staatsoberhäuptern der neutralen und kriegführenden Länder getragen. Und das ist natürlich auch als so ein politischer Akt, finde ich extrem, einerseits extrem mutig, bewundernswert und setzt für mich eben auch so eine Ohnmacht in eine Handlung um, die aber solidarisch ist. Und vielleicht noch das dann auch so ein Schmerz, wo man denkt, ja, aber die waren dann alle bürgerlich und weiß und hatten da irgendwie auch die Privilegien, dass sie das machen konnten. Und dann muss man natürlich auch, ne, so mit dem Gefühl umgehen und genau. Und wo war Mary Church Terrell? Wieso war die jetzt nicht da? Weiß man nichts von. Mary Church wird in unserem Stück auch sprechen. Das ist auch ein anderer Schulterschluss noch. Aber eigentlich auch mit der Frage, ich war 1904 in Berlin und habe gesprochen, ich werde 1919 in Zürich sein. Wieso bin ich jetzt nicht da? Also wieso fehlt meine Stimme bei diesem Frieden? Und das ist natürlich auch ein wichtiger Moment und auch genau die Frage, die Miriam sagt, die Rede von Mary Church oder die Reden sind eine Perspektive, die eben die Wut nicht offen zeigt, sondern die immer noch aus einer sehr, die sich adressiert an weiße Menschen, die, ja, von der sie verstanden werden will. Und da sind wir natürlich auch an der Frage, muss man dazu nicht die Null-Bullshit-Übersetzung machen und sagen, was Mary Church eigentlich sagen wollte?
Ich danke dir sehr. Also Jessica und ich machen das ja nicht zusammen. Wir machen das ja sozusagen ein bisschen unabhängig voneinander und wir hatten gar nicht so die Möglichkeit, bis dato über unsere Gedanken und Arbeiten uns auszutauschen. Und ich finde das sehr berührend, auch jetzt da zuhören zu können. Und es gibt sehr viele Parallelen und so dieses, genau diese kollektive und solidarischen Zusammenschluss ist auch sehr extrem in meiner Intervention wichtig, als dann klar war, wir werden das Foyer der Münchner Kammerspiele als Ort vereinnahmen, musste ich sehr viel darüber nachdenken, welche Also ich will ein bisschen über Arbeitsprozess sprechen, weil ich mache ja eine Performance, eine künstlerische Intervention und habe jetzt keine Bühne, wo es Klarheit gibt, wie wir uns darin verhalten und dass es da eine klare Form von Sicherheit oder Schutz gibt im theatralen Raum und dass es eine Grenze gibt so und so weiter. Das hat man ja nicht, wenn man in Räumen performt, auf der Straße oder eben in Gängen oder eben in einem Foyer. Natürlich kommen die Leute ins Theater und wissen, aha, ich bin im Theater, und sie wissen vielleicht, da wird jetzt auch eine künstlerische Performance, eine Intervention stattfinden. Und trotzdem arbeite ich auch mit, also 6 PerformerInnen, eine davon ist im Ensemble, eine davon ist in der Schule, in der Otto-Falkenberg-Schule, und die anderen sind MünchnerInnen. Und die Frage von inwieweit setze ich diese 6 PerformerInnen ohne Schutzraum im Foyer zu diesem Thema Rassismus und Feminismus aus, und es sind auch schwarze Frauen. Und nach meiner Erfahrung ist jetzt an den Münchner Kammerspielen das Publikum nicht hauptsächlich schwarz, sondern hauptsächlich weiß. Ich weiß nicht, wie hoch der weibliche Anteil ist und der männliche. Und trotzdem muss ich mich damit auseinandersetzen. Ich habe eine Art Verantwortung meiner Kunst und meinem gesamten Team gegenüber. Und vor allem den Performenden, die sich da hineinbegeben mit ihrem Körper, mit ihrer Seele, sich mit ihrem eigenen Selbst im Arbeitsprozess zu diesem Thema Rassismus, Diskriminierung, Sexismus, Feminismus, intersektionale Gedanken, habe ich eine Verantwortung, dass sie nicht aus diesem Prozess rausgehen und es ihnen schlechter geht oder sie weiter verletzt werden. Die Aufgabe ist, sich mit dem Material auseinanderzusetzen und sich doch dann auch empowern zu können, trotz diesen Traumata, trotz dieser dunklen Zeit, trotz dieser Geschichte, die so viel mit unserem Heute zu tun hat und die so viel mit der eigenen Biografie jeder Einzelne an diesem Projekt noch immer was zu tun hat. Und das heißt, wir haben uns sehr wohl, müssen wir uns damit auseinandersetzen, was sind die Blicke, verstehen alle die Codes, die wir da produzieren. Wie weit kann ich gehen in der Provokation? Was ist eine Provokation für wen? Wie lange kann ich jemanden anschauen oder nicht? Und wie schütze ich meine Seele oder meinen Körper in diesem Ort? Und wir haben uns entschieden, gar nicht zu sprechen. Das ist jedenfalls der Stand im Momentan, sondern körperlich Bewegungen zu finden der Solidarität und der Auseinandersetzung mit dem Thema von Rassismus, Sexismus als Protest, als Raum einzunehmen, sichtbar zu sein, sichtbar bleiben zu können und vielleicht daran auch zugrunde zu gehen. Wie sieht sowas aus? Und dieses immer wieder Aufstehen, das wir auch in Mary Church's Biografie nachlesen können, aber auch bei so vielen anderen AktivistInnen der Zeit und der Vergangenheit. Und bei uns geht es eben darum, dieses Körperliche erfahrbar zu machen. Und das Publikum kann sozusagen irritiert sein, wahrscheinlich auch unterschiedliche Gefühle erleben und auch etwas Ungewöhnliches, weil es eben im Foyer stattfindet. Es kann unglaublich nah wirken, persönlich sein, eben intervenierend sein. Eine Störung dieses Ablaufs in diesem Gebäude, das ja auch um 1906, glaube ich, gebaut wurde, und da eine Störung zu erzeugen, und diese Störung kann positiv gesehen werden, kann aber auch negativ aufgefasst werden. Wir gehen also von uns aus der Inspiration von Mary Church Terror und den Methoden und geben es weiter. Also das ist eigentlich die Idee zu sagen, das ist uns auch unsere Geschichte, das ist aber auch eure Geschichte. Das ist unser Traumata, es ist aber unser aller Traumata. Und wir müssen uns alle damit auseinandersetzen. Und den Schmerz, den wir haben, den machen wir hier sichtbar, damit wir ihn teilen können mit allen. Aber wir wollen erhobenes Hauptes auch durch diese Räume gehen, weil wir Teil dieser Räume sind. Wir wollen uns nicht schämen, wir wollen uns nicht verstecken. Aber wir wollen, dass auch alle anderen sich mit diesem Thema auseinandersetzen und geben sozusagen dieses Thema in die Hände. Deswegen auch In My Hands I Carry. Und wir geben es sozusagen an Jessicas Team weiter, um es weiter zu tragen.
Genau, ich habe einfach viele Anknüpfungspunkte. Es ist immer so, dass ich denke, so, ah, jetzt könnten wir den Bogen gehen und den. Vielleicht gehe ich aber mal zu dem Stichwort Traumata, weil unser Stück ja, also es hat schon, ne, wir reichen uns so an bestimmten Stellen die Hände, aber haben doch einen eigenen Fokus. Und bei mir ist eben der eigentlich die Aktivierung des feministischen Erbes gegen die Rebellion weißer patriarchaler Gewaltstrukturen, respektive Krieg, natürlich total relevant. Und ein Punkt, der eben auch für mich so sensibel ist, sensibel und umwerfend gleichzeitig, dass eben am ersten Tag des Frauenfriedenskongresses Lida Gustava Heimann eine Resolution gegen Vergewaltigung als Kriegsmittel dem Kongress vorgelegt hat und das eigentlich zu Anfang des 20. Jahrhunderts schon angeprangert wurde, dass eben Gewalt systematisch in Kriegszeiten oder auch in ja, sehr vielen anderen Situationen an Frauen, Gewalt an Frauen ein systemisches Mittel ist und dass dagegen Frauen bei einem Kongress, wo 2000 andere Frauen anwesend waren, öffentlich Meinung bezogen haben und dagegen protestiert haben, das ist für mich einerseits eine Hoffnung und andererseits einfach auch so, ich habe immer beide Seiten extrem frustrierend, weil ich so denke, wie oft muss dies noch geschehen? Und da eben auch immer die Frage, warum sind wir so abgeschnitten von diesem Erbe und da letztendlich auch so viele marginalisierte Gruppen immer wieder von diesen, den Erzählungen abgeschnitten, die eigentlich Kraft geben könnten für das Jetzt und für ein Selbstverständnis. Und deshalb finde ich so einen wichtigen Akt, obwohl das halt in der Theaterform, ne, muss man auch so sagen, da wird sicherlich auch, genau, sehe schon die Kritiken vor mir, die dann sagen, so, ne, Geschichtsunterricht in den Kammerspielen. Aber ich finde, es hat eine totale Berechtigung, einfach zu sagen, wir müssen die Bühne als ein politisches Moment nehmen, um diese Geschichten zu erzählen und dem Raum zu geben. Das ist so das eine. Und dann ist es bei mir natürlich auch immer so die Frage, es ist ein anderer Ort, also so, der Vor- und Nachteil einer Bühne ist auch erstmal, dass man eben eine Bühne hat und damit auch ein Publikum hat, was vor einem sitzt mit bestimmten Codes. Und wir haben eben, unsere Bühne ist etwas vorgezogen. Das heißt, die ersten drei Reihen der Kammerspiele sind noch Bühnenraum bei uns, um auch mehr in diesem Publikum zu sein als so ein Ort der Aushandlung. Das ist so ein Moment. Und bei mir ist aber auch so die große Suche jetzt, weil wir sind ja so mitten im Prozess und es ist immer ähnlich, wie Miriam das schon gesagt hat, ich arbeite auch sehr dialogisch, was aber auch immer viele Unsicherheiten mitbringt. So, weil natürlich ich dann Sachen zur Diskussion stelle, etwas Neues entstehen kann, oft aber auch der Moment, bis das Neue da ist, sehr verunsichernd ist oder einfach Zeit braucht. Also das ist natürlich auch der Moment, dass wir so als Regisseurinnen oder Theatermacherinnen natürlich viel vorbereiten, viel recherchieren, viel lesen, eine Auswahl treffen und dann, oder jetzt ich zumindest, und dann eben mit dem SpielerInnen in Kontakt kommen und sich die Sachen dann wieder verändern. Und da auch immer so die gemeinsame Suche erstmal zu aktivieren und auch zu finden als ein großes künstlerisches Team, was man erzählen will, was wir erzählen wollen auf der Bühne. So in dem Prozess sind wir und bei uns wird einfach so die teilweise auch sehr Hard Facts von Geschichte, die letztendlich wichtig sind, um das Ganze in seiner Kontextualisierung zu verstehen. Dafür suchen wir gerade eigentlich atmosphärische, spielerische, körperliche Umsetzungsformen. Aber der große Unterschied zu Miriam ist, dass bei uns auf jeden Fall richtig viel Text sein wird. Und wir halt so, genau, halt so die Mittel von Bewegung, Musik, also die Theatermittel einmal anschmeißen, damit es eben nicht dröge wird. Genau.
Darf ich da nur ganz kurz nachfragen? Ich meine, du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, aber ich wollte dich auch noch mal fragen, wie so das Zusammenspiel mit dem Ensemble ist, wie die sich diese Texte aneignen, wie die da drauf reagieren.
Ja, es sind verschiedene Reaktionen. Also es ist eine große Bewunderung einerseits für diese Frauen da zu der Zeit. Und eigentlich das Spannendste, was jetzt so war, war nochmal gemeinsam so Kurzbiografien zu lesen, weil man da wirklich merkt, so Wahnsinn, was für Lebensmodelle die auch hatten, dass die teilweise alleinerziehend mit Kind lebend Anfang des 20. Jahrhunderts nie ihren Namen abgelegt haben, obwohl mehrfach verheiratet, teilweise sich sofort geschieden haben. Eben Hope Bridges Adams-Lehmann, über die habe ich noch nicht gesprochen, das war die erste Frau, die in Deutschland studiert hat und die sich einfach die Haare abgeschnitten hat und unter die Studenten gemischt hat, die dann eben auch so mit weiten Kleidern, kurzen Haaren in Leipzig einfach unter die Männer ist und das Staatsexamen mit abgelegt hat, was ihr nicht anerkannt wurde, aber sie hatte das Staatsexamen. Also das waren auch noch so wirklich Akte zu der damaligen Zeit. Die waren wirklich richtig badass, diese Frauen, würde man sagen. Auch extrem nervig, glaube ich, und teilweise unerträglich, weil sie halt nicht so locker gelassen haben. Oder Anita Augsburg, die eben in die Schweiz gegangen ist, um Jura zu studieren, immer im Hinblick dessen, dass man sich also gerade im Kampf, im feministischen Kampf, im Kampf um Gleichberechtigung, die Juristerei, wie sie sagte, als Grundlage braucht und man die Nischen finden muss in den Paragraphen. Also das heißt, die haben ihre Privilegien auch teilweise genutzt, um einfach Wissen sich erstmal anzueignen und dann zu vermitteln. Auch Hope Bridges Adams-Lehmann hat einen Wahnsinn, also die hat ein Buch für Frauen, ein Frauenbuch geschrieben, was eben schon sehr detailliert über Geschlechtsorgane, über die Klitoris, über letztendlich Vulva Vagina, über Formen von Verhütung geschrieben hat und auch immer dem Impetus hatte, also eine Frau und ein Mann können beide wählen, ob sie Eltern werden wollen oder nicht. Das ist natürlich erstmal toll. Und dann kommt man halt hier so im realen Text an und fragt sich so, wie kriegt man denn das alles, diese ganzen Mini-Details, auf die Bühne? Und an dem Prozess sind wir dran. Und ich finde, wir haben ich habe 6 SchauspielerInnen, ein sehr ehrliches, kritisches und lustiges Ensemble. Humor ist mir sehr wichtig, weil ich, glaube ich, das selber als eine Strategie für mich sehr früh gewählt habe, um in diesem Leben irgendwie durchzukommen und das auch in meinen Bühnenarbeiten immer wieder eine Härte, die einen vielleicht wirklich einmal richtig einfährt, dann aber auch wieder in einen Moment zu bringen, wo ich aufatmen und vielleicht sogar lachen kann. Also es ist schon auch so künstlerisch als Strategie immer wieder da. Und ja, ich kann nur sagen, so wir nähern uns an, wir probieren Sachen aus und eigentlich jeder Tag ist so, sind so kleine Experimente schon mal auf der Bühne und halt viel lesen, diskutieren und natürlich gerade auch die Frage diskutieren, wie gehen wir eigentlich mit ja dem Wunsch nach einer Friedensordnung um, Pazifismus in Zeiten, wo sie als naiv gelten, als Ästhetentum, als etwas, was weltfremd ist.
Vielen Dank, Jessica. Es gab wieder sehr viele Punkte, wo man anschließen könnte und sich vertiefen könnte. Ich denke, auch bei der Intervention geht es für mich oder ging es für mich auch um die Frage von Geschichtsschreibung und unsichtbar machen. Und für mich gibt es gar keine Frage, für mich persönlich oder als Künstlerin und politische Person, dass es Aktivismus gab, auch wenn er unsichtbar war. Und ich klage das Geschichtsschreiben an, dass so viel unsichtbar gemacht wurde, weil es nicht aufgeschrieben wurde, weil kein Raum dafür gegeben wurde, weil nichts geschrieben wurde, nicht gefilmt wurde, nicht darüber erzählt wurde. Und das ist da heute immer noch so. Das Private ist politisch, weil wir es ja auch zum Teil nicht sichtbar machen. Und der Feminismus ist ganz viel im Privaten. Die Care-Arbeit und die Liebe und das Kollektive und dieser solidarische Zusammenschluss und der Zusammenhalt, also das ist ja nicht, es ist ja egal welches Gender, aber die Care-Arbeit ist so etwas Wichtiges in unserem Leben. Wer auch immer diese tut, da liegt eine Revolution in diesen Privaten und wir vergessen das und wir legen die Geschichtsschreibung immer in irgendwie Innovatives, in das Neue, in das Laute oder Große. Aber wir vergessen zum Beispiel ja total unsere mentale Gesundheit und was wir dafür tun können, dass es uns mental besser geht, wie Kollektive gesund sein können, wie wir einschließen können und nicht exkludieren können. Und das ist also für mich einfach ein Hoch auf Feminismus, der so in den Methoden und in der Aktion so viel unsichtbar gemacht wird, weil ein Fokus auf etwas anderes gelegt wird. Wie es wird der Fokus auf Krieg gelegt. Und was Jessica gesagt hat, wir müssen den Fokus auf Frieden legen. Wir müssen den Fokus auf die positiveren, gesünderen Dinge legen und damit lauter werden und nicht immer nur auf das Schlechte. Natürlich müssen wir das Schlechte und das Aggressive und das Gemeine uns angucken, aber eben auch die leisen Töne und die liebevollen Töne, die brauchen mehr Raum. Und das war in der Probenzeit für uns alle sehr wichtig. Wir haben sehr viel unsere eigenen Biografien geteilt und herausgearbeitet, was denn daran stark ist und kraftvoll und feministisch ist. Auch wenn wir keine großen Namen sind und keine großen PolitikerInnen, sondern wir sind Menschen des Alltags und sind stark und rebellisch. Und das sollten wir uns nicht nehmen lassen. Da in der Liebe, in der Fürsorge ist solch eine wichtige Kraft für alle. Und das war uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig in der Zusammenarbeit der Intervention.
Dann danke ich euch beiden recht herzlich für das Gespräch und eure Perspektiven. Und ich will noch auf die Premieren der beiden Arbeiten hinweisen. Am 31. März hat Anti-War Woman in den Münchner Kammerspielen Premieren und In My Hands I Carry hat am 14. April Premiere. Mehr über das Programm von Female Peace Palace erfahrt ihr auf der Seite der Münchner Kammerspiele. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid.